Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich bei Wissen fürs Leben in der Arbeiterkammer in Feldkirch. Heute ist der 23. März 2015. Unser Thema ist die Praxis der Unbildung. Universitätsprofessor Konrad Paul Lissmann hat dazu dieses Buch geschrieben mit dem Titel Geisterstunde. Es steht seit seinem Erscheinen im Herbst in Österreich auf der Bestsellerliste. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind und ich bedanke mich dafür. Auch wenn ich annehme, dass viele Professor Lissmann kennen, kurz ein paar Worte zu seiner Person. Konrad Paul Lissmann lehrt an der Universität Wien Philosophie. Er hat eine Professur für Methoden der Vermittlung von Philosophie und Ethik und er leitet den Forschungsbereich Philosophie und Öffentlichkeit. Seit 19 Jahren leitet Professor Lissmann auch das Philosophikum in Lech. 2006 wurde Professor Lissmann von den österreichischen Wissenschaftsjournalisten zum Wissenschaftler des Jahres gewählt. Konrad Paul Lissmann hat 25 Bücher veröffentlicht, wenn ich es richtig gezählt habe. Ö1 hat von ihm insgesamt 18 CDs herausgebracht mit dem Titel Denken und Leben, Annäherungen an die Philosophie in biografischen Skizzen. Das Buch Theorie der Unbildung erschien 2006 und brachte es innerhalb von nur 2 Jahren auf 17 Auflagen. Jetzt also nach der Theorie die Praxis der Unbildung. Warum ist uns dieses Thema wichtig? Ich möchte dies mit einer Analogie erklären. Von der renommierten Wochenzeitung Die Zeit gab es vor ein paar Monaten eine Nummer mit der Schlagzeile Die Märchen der Medizin. Es ging darum, 25 wichtige Mythen, also gängige Theorien, Behauptungen und Ratschläge der Medizin auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen, etwa, dass rohes Gemüse besonders gesund sei oder der Schlaf vor Mitternacht der wertvollste, dass der Körper einen Frühjahrsputz brauche und entschlackt werden müsse oder dass Testosteron Männer aggressiv mache oder dass Krebsfrüherkennung viele Leben rette oder dass bei Kniegelenksverschleiß eine Kniespülung helfe. Und es wurde erklärt und begründet, dass diese Theorien, Behauptungen und Ratschläge zwar plausibel klingen, von vielen geglaubt und befolgt werden, dass sie aber bei genauer Prüfung nichts anderes sind als medizinischer Unsinn, der manchmal sogar gefährlich ist und Schaden anrichtet. Die Denkfalle bei solchen Ratschlägen und Theorien ist, die Ratschläge scheinen plausibel, sie sind einleuchtend. Manchmal klingen sie gar nach Wahrheit oder Weisheit und sie bestätigen die eigene Meinung oder den vielgerühmten Hausverstand, aber sie stimmen leider nicht. Was auf den ersten Blick einleuchtet, entpuppt sich bei näherem Hinsehen bei genauerer Analyse als falsch. Das heißt, es sind Scheinklarheiten, die Argumente scheinen nur klar zu sein, halten aber einer näheren Prüfung nicht stand, sie führen in die Irre. Solche Denkfallen, Scheinklarheiten, Märchen und Mythen, Glaubenssätze und Ideologien gibt es im Bereich der Bildung zuhauf. Ihnen nachzuspüren, sie aufzudecken, auch vor ihnen zu warnen, weil sie Schaden anrichten, weil sie die Kinder und die jungen Menschen betrügen, das ist das Anliegen von Professor Konrad Paul Lissmann mit dieser Streitschrift. Die Geisterstunde, schrieb der Standard, sei als kritisches, impulsgebendes Werk unverzichtbar. Das denke ich auch. Aufzeigen, wo der Zeitgeist in die Irre führt, wo der Zeitgeist den Menschen nicht hilft, sondern im Gegenteil die Menschen betrügt und ihnen schadet, Das ist ein wichtiges Anliegen von Wissen fürs Leben. Und deshalb freue ich mich sehr, dass Sie, Herr Professor Liessmann, heute bei uns sind, dass Sie diesen Termin für uns reserviert haben und dass Sie uns jetzt teilhaben lassen am detektivischen Aufspüren der Formen, der Strategien und der Praxis der Umbildung. Herzlich willkommen.
Ja, lieber Herr Dr. Köpp, sehr geehrte Damen und Herren, ich danke für die Einladung hier in diesem wunderschönen Saal der Arbeiterkammer Feldkirch in dieser wirklich auch ganz, ganz wichtigen Reihe Wissen fürs Leben zu Ihnen sprechen zu dürfen und Ihnen sozusagen einige Überlegungen, die in diesem Buch in konzentrierter Form zum Ausdruck gebracht worden sind, näher zu bringen. Es ist ja schon sehr schön angedeutet worden und ich freue mich ganz besonders, dass das wirklich in dieser Serie stattfindet, Wissen fürs Leben, schon angedeutet worden, dass es mir in der Tat darum geht, im engeren und weiteren Bereich dessen, was wir Bildung nennen, Bildungsinstitutionen nennen können, Bildungsaufgaben nennen können, einige dieser meines Erachtens eben Falschheiten, Irrtümer, Mythen mehr oder weniger gefährlicher Art zu entlarven und zu kritisieren. Nicht, weil ich so eine große Lust am Kritisieren und Streiten habe, obwohl ich diese Lust natürlich auch habe, das gebe ich zu, sondern weil es mir, und das möchte ich wirklich auch betonen und unterstreichen, in der Tat darum geht, dass wir uns selber, unseren Kindern, unseren Jugendlichen und jungen Menschen nichts Gutes tun, wenn wir hier wohlmeinende, durchaus aus positiven Gründen vorgebrachte Konzepte anwenden, die aber in hohem Maße, so auch meine Überlegung und Erfahrung, kontraproduktiv sind und das mitunter das Gegenteil von dem bewirken, was ursprünglich intendiert war. Das heißt, Praxis der Umbildung ist für mich weniger das, was tatsächlich jetzt an den Bildungseinrichtungen, sei es den offiziellen wie Kindergärten, Volksschulen, Hauptschulen, neuen Mittelschulen, Gymnasien, Fachhochschulen, Universitäten, berufsbildenden Schulen, berufsbildenden höheren Schulen passiert. Dort geschieht im Wesentlichen, so meine Erfahrung, trotz allem, was man Lehrpersonen und Institutionen in die Wege legt, nach wie vor gute und beachtliche Arbeit. Nicht zuletzt deshalb, weil sich sehr viele auch darüber hinwegsetzen, was vermeintlich von ihnen verlangt wird. Sondern die Praxis der Umbildung sehe ich vor allem dort am Werk, wo eben mit Konzepten, mit Überlegungen, mit Reformideen, mit Begriffen man sehr, sehr schnell bei der Hand ist, den Menschen das Blaue vom Himmel verspricht und so tut, als würden wir in einem pädagogischen Paradies leben, wenn wir nur ein bisschen einen Willen hätten. Wobei Paradies jetzt gar nicht übertrieben ist. Viele von Ihnen haben es vielleicht gesehen, meine kleine Kontroverse mit dem Bildungsexperten Andreas Salcher, der jetzt Berater des Wissenschafts-Wirtschaftsministers und Vizekanzlers Rudolf Mitterlehner ist und der sozusagen hin und wieder eine Erleuchtung hat und dann weiß, was man tun muss, um das Bildungssystem zu revolutionieren und wirklich grundlegend zu verbessern. Vor einigen Jahren noch hatte die Erleuchtung, wir brauchen Schulen für Hochbegabte, denn Österreich leidet daran, dass wir wahnsinnig viele Hochbegabte haben, die aber alle an den herkömmlichen Schulen in ihrer Begabung nicht erkannt werden, nicht gefördert werden und deshalb dann diese hochbegabten Potenziale vor allem der Wirtschaft verloren gehen. Das ist ein Gedanke, den bitte ich Sie im Kopf zu behalten, sozusagen Überlegung, was könnte die Wirtschaft brauchen, als wäre das der einzige Maßstab. Es ist ein Maßstab. Ich bin der Letzte, der nicht sieht, dass Arbeitsmärkte, dass Arbeitgeber natürlich Interessen haben, natürlich auch das Recht haben, bestimmte Bildungs- und Qualifikationsprofile von denjenigen zu erwarten, die sie anstellen wollen. Aber ich denke, darauf reduziert möchte ich weder die Idee der Bildung noch die Idee des Menschen sehen. Das heißt, natürlich haben wir alle bestimmte Anlagen in uns, die auch verwertet werden können. Und ich weiß, dass ich für meinen Verlag zum Beispiel gerade mit diesem Buch eine gute Kapitalanlage bin. Aber ich möchte mich nicht nur als Humankapital verstehen. ich hoffe doch auch noch andere Facetten eines menschlichen Daseins zu haben. Wie auch immer hat Herr Salcher eben vor einigen Jahren diese Hochbegabtenförderung als die Schlüssel zur Lösung aller Probleme gesehen und eben gefordert, wir brauchen Hochbegabtenschulen. Er hat dann auch eine mitbegründet, also seine Rolle sei jetzt mal dahingestellt. Die gibt es jetzt, die Sir Karl Popper Schule. Hier in der Arbeiterkammer muss ich das schon erwähnen, was ich ja besonders pointiert finde, weil Sir Karl Popper aufgrund seiner Biografie, dieser berühmte aus Österreich stammende Philosoph, der dann zuerst in Neuseeland und dann in England zu Weltruhm gekommen ist, weil Sir Karl Popper gerade das Gegenteil dessen ist, was man einen Hochbegabten nennt. Ja. Er hat sich sozusagen von unten eher nach oben gearbeitet, war sozial sehr engagiert und hat das Gegenteil einer hochbegabten Schule gegründet, sondern Sir Karl Popper hat an Volkshochschulen unterrichtet, weil er der Auffassung war, man soll im Menschen nicht sozusagen nur noch in Begabungen speziell an Eliteninstituten fördern, sondern soll gerade sozusagen der Arbeiterschicht, denjenigen, die aus sozialen Gründen keinen Zugang zur Bildung ursprünglich gewinnen können, diesen Zugang verschaffen. Das heißt also, ja, Karl-Popper-Schule stimmt hier eigentlich als Bezeichnung nicht. Wie auch immer, das ist halt wirklich mittlerweile gutes Gymnasium in Wien, ist überhaupt gar keine Frage. Aber Kollege Salcher ist mittlerweile draufgekommen, naja, den Hochbegabten mangelt es vielleicht doch nicht so, sondern wir brauchen etwas anderes, um das Bildungssystem zu revolutionieren. Wir brauchen bessere Volksschulen. Und zwar nicht nur bessere Volksschulen, sondern wir brauchen die besten Volksschulen. Und zwar jetzt nicht nur Europas oder Mitteleuropas, sondern die besten Volksschulen der Welt. Also immer gleich das Allerbeste. Ich habe mich gefragt, warum so kleinlich? Die besten Volksschulen des Universums hätten doch viel besser geklungen. Mittlerweile kommt da drauf, also die besten Volksschulen schaffen es auch nicht, sondern man muss noch tiefer ansetzen. Die neueste Forderung lautet, wir brauchen die besten Kindergärten der Welt. Ja? Denn alle Bildung beginnt bei den ganz Kleinen. Und auch hier frage ich mich, warum so kleinlich? Warum im Kindergarten? Ist doch viel zu spät. Ja? Wir brauchen die besten Gebärmütter der Welt. Ja? Denn, auch das ist nicht einmal ironisch, es klingt alles so lustig, dabei ist das wirklich tief ernst. Ja? Wieder ein Trend, der natürlich von Amerika kommt. Sie wissen, die große Verantwortung von Eltern besteht genau darin, ihre Kinder von der Empfängnis an wirklich optimal zu betreuen und zu fördern. Und kognitive Entwicklung, Intelligenzentwicklung, Emotionalentwicklung beginnt ja nicht erst ab der Geburt. Die beginnt schon im Mutterleib. Und deshalb gibt es mittlerweile ziemlich ausgefeilte Programme. Was kann eine Mutter für ihr noch ungeborenes Kind tun, damit das nach der Geburt möglichst intelligent ist und schon entsprechende Wettbewerbsvorteile hat? Relativ bekannt ist ja, dass man das Kind mit klassischer Musik beschallen soll. Mozart hat sich hier als der erfolgsträchtigste erwiesen. Also eine sozusagen angehende Mutter, die sich mit Hardrock zudröhnt, versündigt sich sozusagen an ihrem Kind, genauso wie wenn sie rauchen würde. Allerdings ist man draufgekommen, nicht nur die Musik belebt sozusagen die Nervenzellen und das Wachstum der Nervenzellen, sondern das Kind muss ja am besten schon multilingual auf die Welt kommen. Also soll man ihm jetzt nicht nur mit ihm im Mutterleib in der Muttersprache sprechen, sondern schon Englisch, Chinesisch, je nachdem, was man glaubt, dass die Zukunft ist, so ein bisschen beschallen, damit das den Klang dieser Sprache schon im Ohr hat, wenn es geboren wird. Das heißt also, diese Konzeption von Optimierung, mit der man gar nie früh genug anfangen kann, durchzieht sozusagen solche Reformkonzepte, die natürlich aus einem guten Willen geboren sind. Man möchte Bildungseinrichtungen verbessern, man möchte das Beste für das Kind. Auf der anderen Seite aber ist das genau solch ein Konzept, dass wenn man das dann tatsächlich durchziehen wollte, wäre das wahrscheinlich für die meisten Kinder die Hölle auf Erden. Sie kennen diesen schönen Begriff der Helikoptereltern, die über ein Kind schwirren, ja, alles schon genau im Blick haben, ständig irgendwie auf der Suche sind nach Optimierungspotenzial für das Kind. Wenn das von Natur aus und durch seine natürlichen Anlagen diesen Optimierungsvorstellungen nicht entspricht, muss künstlich nachgeholfen werden mit Medikamenten, mit pharmazeutischen Produkten, mit Gehirndoping, mit Ritalin, um seine Konzentrationsfähigkeit zu erhöhen. Das heißt, wir schlittern in eine Welt, wo wir eigentlich das Gute wollen und wieder einmal das Schlimme produzieren. Und diese Tendenz, diesen Widerspruch, das Gute zu wollen und etwas Negatives, etwas Kontraproduktives zu produzieren, das war jetzt nur ein Beispiel, diesen Widerspruch orte ich, sehe ich an verschiedenen Aspekten unseres Bildungssystems tatsächlich von ganz früh an. Ich bin eher der altmodischen Ansicht, dass Kinder, das liegt sozusagen in unserer Natur, in einer halbwegs anregungsreichen Umgebung, gleichsam wie von selbst ihre ersten Schritte des Lernens vollziehen können. Sie müssen da noch nicht mit kompetenzorientierten Schulungsprogrammen im zarten Alter von 1 oder 2 Jahren zugedeckt werden. Ich denke also, dass sozusagen diese Konzepte, die meines Erachtens ein bisschen in sich widersprüchlich und in die Irre führen, schon sehr früh beginnen und sich durchziehen durch diese offiziellen Phasen der Bildungseinrichtungen, Grundschulen, mittleren Schulen, höheren Schulen und Universitäten. Und da habe ich sozusagen einige dieser meines Erachtens Untiefen der Unbildung versucht, dingfest zu machen, wie sie sich für mich zumindest etwa in diesem Phantasma des PISA-Tests zeigen, der uns jetzt schon seit über 10 Jahren in Atem hält. Sie wissen es, immer wenn PISA-Test angesagt ist, ist die Nation in Erregung und das prophezeibare Ergebnis, dass wir wieder mittelmäßig sind, führt dann von der Bildungspolitik angefangen bis zu den Familien zu Panikattacken. Also wie werden wir den internationalen Wettbewerb überstehen, wenn wir bei PISA so schlecht abschneiden? Und mittlerweile ist das tatsächlich ein Problem geworden, weil erstens kostet dieser PISA-Test wahnsinnig viel, zweitens verengt er unsere Konzeption von Bildung auf wirklich nur 3 Dimensionen, also alles das, was wirklich sozusagen die Idee einer vielfältigen Bildung bedeutete, wird hier gekappt. Und drittens sozusagen erzeugt PISA einen künstlichen Wettbewerb, der Hysterien nach sich zieht, die der tatsächlichen Situation vollkommen unangemessen sind. Ein Kollege von mir, ich komme jetzt gerade aus St. Gallen, er lehrt an der Hochschule in St. Gallen, Matthias Binswanger, ein Wirtschaftswissenschaftler, also kein Romantiker, hat festgestellt, dass PISA zu jenen künstlichen Wettbewerben gehören, die erzeugt werden, um sozusagen einerseits die Menschen in eine bestimmte Aufregung zu versetzen und andererseits natürlich, um dementsprechend auch ökonomisch diese Situation auszubeuten. Künstliche Wettbewerbe, denen überhaupt keine reale Grundlage oder fast keine reale Grundlage entspricht. Denn diese PISA-Rankings, die ja schon aus statistischen Gründen höchst problematisch sind, wie Ihnen jeder Statistiker sagen wird, diese PISA-Rankings suggerieren sozusagen etwas von Spitzennationen, fortgeschrittenen Nationen, durchschnittlichen Nationen, katastrophal schlechten Nationen, die mit allen anderen Parametern, nachdem wir etwa Wohlstand, Sicherheit und sonstige Dinge messen, nicht übereinstimmen. Ja? Es ist erst vor kurzem wieder festgestellt worden, ich weiß nicht, ob ich das in Feldkirch sagen darf, aber ich riskiere es trotzdem, bei einem, es ist genauso ein unsinniges Ranking übrigens, ja, bei diesem Ranking, was ist die lebenswerteste Stadt der Welt, ist doch glatt rausgekommen, Wien. Ja, Wien ist die lebenswerteste Stadt der Welt. Ja, mit hoher sozialer Sicherheit, ökologisch relativ intakt, mit einer guten Infrastruktur, mit sehr vielen Arbeitsmöglichkeiten, gerade auch für junge Menschen, mit einer hohen, trotz allen Problemen, die wir haben, aber verglichen mit anderen Städten, einer hohen Integrationskraft für Immigranten. Also eine durch und durch lebenswerte Stadt. nur leider bei PISA ganz unten. Ja? Also wie passt das zusammen? Ja? Finnland, wie Sie wissen, ist seit Jahren PISA-Sieger. Finnland hat mittlerweile die höchste Jugendarbeitslosigkeit oder eine der höchsten Jugendarbeitslosigkeiten in Europa und hat die höchste, das sind natürlich Daten, die nicht sozusagen publiziert werden dürfen, hat eine der höchsten Suizidraten unter Jugendlichen in Europa. Das heißt also, das, was wir wirklich mit einem lebenswerten Leben verbinden und das, was PISA misst, hat relativ wenig miteinander zu tun. Einer der Gründe, warum ich mich mit vielen anderen sehr dezidiert gegen PISA ausspreche und eigentlich sehr froh war, als nach diesem Desaster mit den illegal transportierten PISA-Daten, die auf einem rumänischen Server plötzlich geortet wurden, Österreich aus der nächsten PISA-Runde aussteigen wollte. Ich habe mir gedacht, also das war gerade das erste Amtsmonat der soeben berufenen Bildungsministerin. Und ich dachte, also wenn die jetzt wirklich aus PISA aussteigt, das ist mutig. Ja? Und wir würden es natürlich locker verkraften, wir sparen uns einen Haufen Geld, dass man besser investieren kann im Bildungssystem. Wir haben eh kein Geld für nichts. Ja? Ein PISA-Test in Österreich kostet 2 Millionen Euro. Es ist ein privates Konsortium, es ist ein Test zur Verfügung stellt und dass er bezahlt werden muss. Es ist ein internationales Konsortium und im Aufsichtsrat dieses Konsortiums sitzt übrigens der OECD-Beauftragte für PISA, nämlich Andreas Schleicher. In jedem anderen Wirtschaftsverhältnis wäre es undenkbar, dass jemand als Vorstand einer internationalen Organisation jene Unternehmen mit der Durchführung eines Tests beauftragt, in dessen Aufsichtsrat er sitzt. Ja? Aber im Bildungsbereich geht alles. Naja, auf alle Fälle dachte ich, ist eine mutige Bildungsministerin, die sagt, wir steigen aus diesem Unsinn. Kaum hatte sie das gesagt, hat Andreas Schleicher angerufen und 2 Tage später war Österreich wieder dabei. So viel auch zum Rückgrat. Charakterbildung war früher auch mal ein Bildungsziel, ist offensichtlich jetzt nicht mehr ganz der Fall. Auf der anderen Seite, ebenfalls einer dieser Punkte, wo ich seit langem, so begann übrigens auch die Theorie der Umbildung, mich kritisch artikuliere, das ist dieser Bologna-Prozess im Hochschulwesen. Auch hier und seine Folgewirkungen, auch hier stelle ich nie in Abrede, dass die Grundidee natürlich grundvernünftig war. Eine Vereinheitlichung des europäischen Hochschulraumes, die Erhöhung der Studierendenmobilität, Vergleichbarkeit von Studienleistungen, sozusagen die Erinnerung daran, dass Europa ja seit dem Mittelalter sich als ein einheitlicher Wissensraum verstanden hat. Ja? Und dass natürlich sozusagen die Mobilität zwischen den Universitäten, zwischen den Bildungsstätten, manche böse Zungen sagen, im Mittelalter ohnehin höher war als heute. Weil es selbstverständlich war, dass man von Oxford nach Paris, von Paris nach Bologna, von Bologna nach Wien, von Wien nach Prag, von Prag nach Königsberg gegangen ist, um die verschiedenen Positionen, wissenschaftlichen Meinungen, neuen Theorien, aufregenden Lehrer, die es gegeben haben soll, zu hören. Man ist gewandert. Ja? Der fahrende Scholast, ja? Also das war sozusagen ein Inbegriff. Studieren und Wandern war genauso wie beim Handwerker waren das Synonyme. Also gar keine Rede davon, dass es unsinnig gewesen wäre, zu versuchen, diese Form eines europäischen Wissensraumes wieder zu schaffen. Aber wie man das dann gemacht hat, was dann dabei herausgekommen ist, ist genau das Gegenteil. Wie wir leider jetzt zugeben und wissen, die Mobilität hat stark abgenommen. Die Studien wurden extrem verschult. Diese Trennung in Bachelor und Master mag für manche Studienrichtungen sinnvoll sein, für sehr viele ergibt sie überhaupt keinen Sinn. Nicht zuletzt jetzt für die Lehramtsstudien, die auch auf dieses Modell umgestellt werden. Und die Durchlässigkeit der Studienpläne und die sozusagen wechselseitige Anrechnungen von Studienleistungen ist schwieriger geworden denn je. Schwieriger geworden denn je. Und ist ein unendlicher bürokratischer Aufwand damit verbunden, der natürlich Zeit verschlingt, der Geld verschlingt, der Ressourcen verschlingt. Und es ist auch so eine Beobachtung all dieser Bildungsreformen, dass sie zu einer Aufblähung der Bürokratie führen und gleichzeitig zur Klage, dass für Bildung zu wenig Geld vorhanden ist. Sie haben das im mittleren Schulbereich genauso wie im universitären Schulbereich. Ein weiterer Aspekt, ich gehe so ein bisschen einige Probleme durch meines Buches, damit Sie so einen Überblick bekommen und Sie vielleicht auch anregen lassen, das eine oder andere nachzulesen. Und vielleicht gehe ich dann auf einige dieser Fragen etwas genauer noch ein. Ein weiterer Aspekt, den ich behandle in diesem Buch, und das halte ich wirklich für ein ganz, ganz entscheidendes Phänomen unserer Zeit, wenn Sie in irgendeiner Art und Weise mit dem Schulwesen zu tun haben, sei es, Sie gehören zu denjenigen Glücklichen, unter Anführungszeichen, die heuer zum ersten Mal eine Zentralmatura ablegen müssen, sei es, Sie gehören zu den noch viel glücklicheren Lehrpersonen, die diese Zentralmatura managen dürfen, dann wissen Sie, was man unter dem Stichwort Kompetenzorientierung zu verstehen hat. Ich möchte jetzt nicht sozusagen, wie es an sich schon meine Art wäre, polemisch darauf eingehen, sondern ich denke, dass dieser Siegeszug des Kompetenzbegriffs und der sogenannten Kompetenzorientierung tatsächlich einen Paradigmenwechsel in unserem Bildungsdenken bedeutet, der auch wiederum ursprünglich gute Gründe für sich in Anspruch nehmen konnte. Es wird ja kein Mensch etwas dagegen haben, dass junge Menschen, Kinder, Jugendliche so unterrichtet werden, gebildet werden, erzogen werden, dass sie Kompetenzen, also Fähigkeiten, Handlungsfähigkeiten imstande sind zu entwickeln. Es ist zwar interessant, dass bis zu den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts der Begriff der Kompetenz in der Bildung und in der Pädagogik unbekannt war. Und man sich überlegen muss, ja, aber was haben die eigentlich vorher gemacht? Ja, haben die nichts können nach einer abgeschlossenen Lehre oder einer abgeschlossenen Schullaufbahn? Wie sind wir jetzt eigentlich alle erwachsen geworden, ohne je Kompetenzen vermittelt bekommen zu haben? Das heißt, natürlich muss der Kompetenz auch etwas umfassen, was es immer schon gegeben hat. Ja? Nämlich genau die Idee, dass Lernprozesse sozusagen zwei Ergebnisse haben, dass man etwas weiß, Wissen fürs Leben, und dass man etwas kann. Ja? Das heißt, bestimmte Dinge auch in einem handwerklich, technischen, physischen Sinne beherrscht. Ja? Das sind die Übergänge fließend. Wie wir wissen, auch ein Handwerker muss etwas wissen von dem, also ein Tischler muss ein bisschen Bescheid wissen über Holz und Holzarten und wie man mit verschiedenen Holzarten umgeht, und er muss lernen, wie man so oder so schneiden kann und welche Lackierung eine Holzart verträgt oder nicht verträgt. Das ist ja auch Wissen, das in Berufsschulen durchaus gelehrt wird. Und gleichzeitig sozusagen muss er üben, um tatsächlich dann etwas im handwerklichen Sinn zu können. Das ist auf kognitiver Ebene nicht anders. Ja? Das heißt also, wenn man Sprache lernt, muss man natürlich auch ein bisschen was wissen über diese Sprache, ihre Struktur, ihren Wortschatz, vielleicht auch Wortgeschichte, aber am Ende soll man die Sprache sprechen können. Ja? Dann gibt es aber natürlich auch interessante Gebiete in unserem Leben, wo man sagen kann, ja, da gäbe es einiges zu wissen. Das werde ich vielleicht einmal verwenden können, aber ich weiß heute natürlich nicht, ob ich es verwenden kann. Ja? Sehr viele Dinge im Bereich, nennen wir mal die Naturwissenschaften, ja, wird ja heute heftig diskutiert. Ja, soll man überhaupt noch Chemie, Physik, Biologie als eigene Disziplin unterrichten? Genügt nicht ein, wie so schön heißt, Flächenfach, Science, also das englische Wort für Naturwissenschaften, genügt nicht ein, so ein Flächenfach, und sie schnuppern ein bisschen hinein, was es mit so, mit diesen Dingen und jenen Dingen und anderen Dingen zu tun hat, vor allem bezogen auf das, was sie vielleicht gerade interessiert. Ja? Stellen Sie sich mal vor, unsere Kultur seit der Antike, wenn immer nur das unterrichtet worden wäre, was 10, 12, 13-Jährige gerade interessiert. Ja? Ich weiß nicht, ob wir heute hier in einem technisch perfekt ausgestatteten Raum säßen, in einer Architektur, die offensichtlich nicht zusammenbricht, und sozusagen in einer Welt, die in hohem Maße das Ergebnis von einer Wissenschaft oder einer Wissenschaft und ihrer technologischen Anwendung ist, die sich eben nicht gerade nur daran orientiert hat, was vielleicht 13-Jährige interessiert. Das heißt übrigens nicht, dass ich der Auffassung wäre, dass man gegen die Interessen von Kindern und Jugendlichen unterrichten soll. Ja? Nur, der große Denkfehler, auch so ein Denkfehler, der heute gemacht wird, der große Denkfehler besteht darin, zu glauben, ein 10-Jähriger, ein 12-Jähriger, eine 13-Jährige hat schon sozusagen eine Palette artikulierter Interessen. Man vergisst, dass Interessen ja überhaupt erst im Zuge von Bildungsprozessen entstehen. Ich habe mit 14 echt nicht gewusst, dass mich Thomas Mann interessieren könnte. Bis zu jenem Moment, als einer meiner Lehrer über diesen Schriftsteller sprach und als ich mich gemeldet habe und gefragt habe, ob ich denn auch lesen könne, er gesagt hat, nein, das ist noch nichts für dich. In dem Moment habe ich gewusst, der interessiert mich jetzt. Ja? Wenn ich jetzt nur davon ausgehe, was interessiert denn, hätte mich vorher gefragt, was interessiert dich, ja? Hätte ich halt gesagt, was ich damals gelesen hätte oder gelesen habe, was weiß ich, Karl May oder die Schatzinsel, irgendwie so halt gehobenere Jugendliteratur, würde man sagen, dann wäre ich dabei stehen geblieben. Das heißt also, was jemanden interessieren kann, ja, ist ja überhaupt meines Erachtens die Aufgabe von Bildungseinrichtungen, die Menschen, junge Menschen zu zeigen, was es alles gibt, ja, damit sie ihre Interessen überhaupt erst entdecken und entfalten können. Und die sogenannte Kompetenzorientierung macht meines Erachtens zwei Fehler. Noch einmal, dass es um Kompetenzen in einem gewissen Sinne auch gehen muss, immer und immer schon gegangen ist, steht außer Streit. Dass die vier großen Kompetenzen, die der erste Theoretiker des kompetenzorientierten Unterrichts genannt hat, dass die sinnvolle Konzepte darstellen können, möchte ich auch nicht bezweifeln. Nämlich diese vier Kompetenzen, Sachkompetenz, Methodenkompetenz, Sozialkompetenz und Selbstkompetenz. Scheint mir selbstverständlich zu sein. Sachkompetenz, dass Menschen, die in ein Fachgebiet eingeführt werden oder in einem Fachgebiet arbeiten, sich fachlich, sachlich auskennen sollen. Ja? Dass sie wissen, worum es hier eigentlich geht. Dass sie eben zum Beispiel, das war ein wunderbares Beispiel aus der Zeit, das sie gebracht haben, imstande sehen, wenn jemand den Anspruch hat, Ernährungsberater zu sein, dass er so viel von der Sache versteht, sich so sehr informieren kann, dass er eben diese weit verbreiteten Irrtümer seinen Kandidaten oder seinen Klienten und Patienten, wie auch immer, gerade nicht oktroyiert. Ja? Also Sachkompetenz ist überhaupt keine Frage. Methodenkompetenz, ja, ist natürlich auch wichtig zu wissen, mit welcher Methode ich welche Dinge versuche zu erledigen. Egal, ob das jetzt pädagogische Dinge sind, ob das fachliche Dinge sind, ob das handwerkliche Dinge sind, ob das technische Dinge sind, ob das soziale Dinge sind. Die Frage, mit welcher Methode gehe ich an etwas heran, ja, stellt sich für uns ja Tag für Tag. Und nicht immer sind wir uns sicher, dass wir die richtige Methode, die angemessene Methode verwenden. Sie kennen das schöne Sprichwort mit Kanonen auf Spatzen schießen. Ja? Das ist ein typischer Fall von einer falschen, sozusagen unangemessenen Methode. Das heißt also, diese Kompetenz zu wissen, welche Methode ist welcher Problemstellung angemessen, halte ich auch für wichtig. Sozialkompetenz, selbstverständlich, wir sind soziale Wesen, wir müssen interagieren, wir müssen miteinander reden, wir müssen Gefühle kommunizieren können, angemessen antworten können. Und auch da hapert es ja an allen Ecken und Enden. Ja? Früher sagte man nicht Sozialkompetenz, früher sagte man zum Beispiel Taktgefühl. Oder Höflichkeit, ja, oder Respekt. Ja, das heißt also genau jene Formen, die es uns erlauben, sozusagen einigermaßen human miteinander umzugehen. Von mir aus soll man es heute Sozialkompetenz nennen. Selbstkompetenz. Ja. Jetzt könnte man sagen, Selbstkompetenz ist ja überhaupt die Keimzelle aller Bildung. Im berühmten oder über dem berühmten Tempel des Apollon in Delphi, wo sozusagen eine Priesterin die berühmten und berüchtigten Orakelsprüche formulierte. Also dort konnte man hinpilgern und konnte sich dann die Zukunft weissagen lassen, was in der Antike alle gemacht haben. Und alle haben dann tatsächlich ihre Zukunft geweissagt bekommen. Allerdings waren diese Orakelsprüche manchmal so rätselhaft, dass sie missverständlich interpretiert worden sind. Also ich werde mich immer erinnern, wie unser Geschichtelehrer uns diese Geschichten erzählt hat. Ja, also wie der Lyderkönig einen Abgesandten zum Orakel schickt und hat überlegt, soll er jetzt gegen die Perser Krieg führen oder nicht Krieg führen? So wie Europa jetzt. Soll man jetzt wegen der Ukraine Krieg führen oder nicht Krieg führen? Das ist eine ziemlich harte Frage. Das war damals nicht anders. Ja? Und schön, dass es ein Orakel gibt, wo man fragen kann, soll ich jetzt Krieg führen oder nicht Krieg führen? Und der schickt dorthin. Und die Boten kommen zurück und sagen, wie war der Orakelspruch? Und der Orakelspruch hat gelautet, wenn du den Krieg beginnst, wirst du ein großes Reich zerstören. Und er hat gedacht, das ist das Perserreich. Hat den Krieg begonnen. Sein Reich war auch ein großes Reich. Er hat sein eigenes zerstört. Ja? Das ist eine Genialität. Aber abgesehen von dieser Genialität hat ein Kulturhistoriker festgestellt, dass die prognostische Treffsicherheit der Orakelsprüche von Delphi höher lagen als die der modernen Wirtschaftsforschung. Jetzt könnte man sagen, ist keine große Kunst. Er hat allerdings auch seine Gründe, weil die Apollo-Priesterschaft in der Antike sozusagen das best vernetzte Spionagesystem war. Die hatten also in allen politischen und ökonomischen Zentren ihre Spione und wussten deshalb ziemlich genau Bescheid, was in der antiken Welt damals, also in der Mittelmeerwelt, vor sich ging und konnten deshalb auch ziemlich präzise Prognosen treffen. Aber über diesen Apollo-Tempel stand ganz groß Mensch, erkenne dich selbst. Ja? Das heißt also, wer sozusagen dieses Orakel um Rat fragt, wird nie etwas anderes fahren als die Wahrheit über sich. Ja? Und Selbsterkenntnis könnte man sagen, ist sozusagen das stärkste Bildungsmotiv des Menschen. Wir wollen herausfinden, wer wir eigentlich sind. Und bei dem, ich mache jetzt einen großen Sprung über 2000 Jahre hinweg, bei Wilhelm von Humboldt, dem großen Bildungsreformer und Bildungsdenker des frühen 19. Jahrhunderts, heißt er dann an einer Stelle, Bildung und unsere Anstrengung, uns zu bilden, hat verschiedene Aspekte. Wir wollen so viel Welt ergreifen als möglich, das heißt, so viel Welt verstehen als möglich. Wir wollen tätig sein, wir wollen handeln, wir wollen kommunizieren, ja? Wir wollen Rätsel lösen. Aber am Ende, so Humboldt, geht es uns immer nur um eines, dass wir uns vor uns selber verständlicher werden. Ja? Also genau das. Jetzt könnte man sagen, das ist doch das Gleiche, was modern Selbstkompetenz genannt wird. Ja? Aber es gibt einen kleinen Unterschied. Es gibt einen kleinen Unterschied, denn Selbstverständnis, sich selbst erkennen, herauszufinden, wer wir eigentlich sind, im Guten wie im Schlechten. Ja? Und Gott, in Österreich haben wir eine große Tradition der Psychoanalyse, Sigmund Freuds, die das gleiche Programm verfolgt hat. Ja? Herauszufinden, was uns wirklich antreibt, was wirklich unsere eigentlichen Motive sind. Uns nicht beirren zu lassen oder täuschen zu lassen von dem, was wir uns mitunter selbst vorgaukeln über uns. Ja? Selbstkompetenz meint das vielleicht auch, aber meint vor allem so, wie wir heute in der Pädagogik und in der Bildung diesen Begriff auffassen, noch etwas anderes. Meint nicht nur diese Selbsterkenntnis, meint nicht nur eine Selbstgewinnung, meint nicht nur unsere Souveränität, uns selbst für unser Leben und die Art und Weise, wie wir leben wollen, was wir für richtig und für gut halten, entscheiden zu können, sondern Selbstkompetenz meint vor allem auch, sich selbst kontrollieren zu können, sich selbst in der Art und Weise gestalten zu können, dass wir den Anforderungen und Herausforderungen, wie es so schön heißt, die andere an uns stellen, entsprechen können. Selbstkompetenz meint sehr oft einfach sozusagen, übernimm die Aufgabe, die früher von außen an dich herankam, nämlich, dass du ein gesteuertes, manipuliertes Wesen bist, das für andere da zu sein hat, übernimm das auch noch gefälligst selber. Ja? Steuere dich selbst, Selbststeuerung. Und zwar nicht nach meinen eigenen Interessen, sondern nach den Interessen der anderen. Der Arbeitsmarkt verlangt jetzt eine neue Justierung deiner Kompetenzen. Optimiere dich gefälligst, zahl dir diesen Kurs, mach das, ansonsten wirst du eben nicht mehr wettbewerbsfähig sein. Ja? Selbstkompetenz meint in hohem Maße, und das steht dezidiert auch in Lehrplänen und Studienplänen drinnen, dass Menschen diese Fähigkeit gewinnen sollen, gleichsam sich selbst für die Interessen anderer zu kontrollieren und zu optimieren. Ein Philosoph und Ökonom, der am Beginn jener Bewegung stand, der sich historisch gesehen die Arbeiterkammer verdankt, nämlich Karl Marx, hatte für solche Phänomene noch den Begriff Entfremdung gebraucht. Das heißt also, dass wir uns selbst fremd wären dadurch, dass wir uns immer nur im Hinblick auf die Interessen anderer zu sehen und zu entwerfen haben. Aber wie auch immer, dieser Kompetenzbegriff, auch wenn man ihn sozusagen in seinen Prinzipien durchaus für richtig erachten soll, enthält meines Erachtens zwei gravierende Probleme, wo wir, so wie ich das sehe, tatsächlich in die Irre gehen. Nämlich Problem Nummer eins, dass wir glauben, wir können den Begriff des Wissens durch den Begriff der Kompetenz ersetzen. Wissen fürs Leben heißt diese Serie. Stellen Sie sich vor, da stünde jetzt Kompetenzen fürs Leben. Sie merken sofort, das ist was anderes. Das heißt nicht, dass das unsinnig ist. Ja? Es kann Kompetenzen geben, wo man sagen kann, bestimmte Fähigkeiten, was weiß ich, Lernkompetenz, die Fähigkeit, schnell zu lernen, Artikulationskompetenz, Kommunikationskompetenz, das auch wichtig fürs Leben sein kann. Aber Sie merken schon, das sind formale Fähigkeiten, wo noch nichts gesagt wird, aber was ist jetzt daran für mich das Wichtige? Allein die Fähigkeit zu lesen garantiert ja noch nicht, dass ich die richtigen Bücher lese. Allein die Fähigkeit, sozusagen mit medizinischen Fachausdrücken umgehen zu können, garantiert noch nicht, dass ich mich so in diese Sache vertiefe, dass ich eben zu keinen Irrtümern über Ernährungsgewohnheiten, um bei diesem Beispiel zu bleiben, komme. Das heißt also, in dem Moment, wo wir glauben, Kompetenzen ersetzen das Wissen und nicht Kompetenzen ergänzen das Wissen beziehungsweise folgen aus einem bestimmten Wissen, betrüge ich eigentlich junge Menschen um die Möglichkeit, überhaupt etwas wissen zu können. Überhaupt etwas in diesem Sinne zu lernen. Wir haben in Österreich, Sie haben es vielleicht verfolgt, seit einem Jahr eine heftige Debatte über die Zentralmatura, die ja kompetenzorientiert ist. Und die Frage, naja, was muss man eigentlich heute noch wissen, um diese Matura zu bestehen? Genügen formale Kompetenzen, muss man eigentlich nichts wissen. Darf man überhaupt bei einer Reifeprüfung tatsächlich noch Wissensfragen stellen? Sie werden vielleicht erstaunt sein, in Österreich darf man nicht. Man darf keine Wissensfragen mehr stellen, ja? Sondern man darf nur solche Fragen stellen, wo der Kandidat oder die Kandidatin zeigt, dass sie mit vorgegebenen Materialien etwas anfangen können und das in eine bestimmte Handlungssituation übersetzen können. Und das ist der zweite für mich so kritische Punkt. Natürlich ist es richtig, dass bei sehr vielen Bildungsprozessen am Ende herauskommen wird, ich sagte es schon, dass ich etwas kann, aber eben nicht bei allen und nicht bei allen gleichmäßig. Und vor allem kann bei allen nicht gleichmäßig herauskommen, dass jetzt, wenn wir von Maturanten sprechen, der 18-Jährige oder die 18-Jährige etwas kann, was gerade in die Lebenswelt dieses 18-Jährigen hineinpasst. Wissen fürs Leben. Es könnte ja sein, dass wir mit 18 etwas lernen, was wir erst viel später brauchen können. Es könnte etwas sein, dass wir mit 18 etwas lernen, was wir wieder vergessen, was uns aber trotzdem verändert. Ich glaube, das Hauptproblem beim Kompetenzbegriff ist dieses einfache Modell, als wären Menschen Maschinen. Man steckt etwas hinein und am Ende kommt etwas heraus. Wir sprechen ja auch offen in der modernen Bildungswissenschaft von Input und Output. Ja? Der Input ist das, was im Unterrichtsgeschehen passiert. Der Output ist das, was dann an Handlungen am Ende eines Unterrichtsprozesses, also etwa bei einer Prüfung oder etwa bei einer Reifeprüfung, herauskommt. Und wenn der Output und der Input in einem ökonomisch rentablen Verhältnis zueinander stehen, sagen wir in der OECD-Terminologie, dieser Bildungsprozess oder dieser Unterrichtsprozess hat sich gerechnet. Wenn ein Eindruck kommt, das ist ein Missverhältnis, dann schreien wir, wir müssen unser Bildungssystem reformieren. Ich glaube, dass hier ein grundsätzlicher Irrtum vorliegt, nämlich der Irrtum, der darin besteht, dass Bildungserfahrungen, welcher Art auch immer, ob ich etwas übe, etwas lerne, etwas erfahre, mit jemandem diskutiere, mich mit einem Stoff auseinandersetze, ein Buch lese, eine mathematische Aufgabe löse, einen Rechengang lerne, dass das alles immer mehrere Aspekte haben kann. Es kann sein, dass es jemanden nur deshalb interessiert, weil es spannend ist. Es kann sein, dass sich jemand dafür interessiert, weil er wirklich ein Problem lösen will. Und es kann sein, dass das jemanden nicht sonderlich interessiert, er das trotzdem macht oder lernt, dann wieder vergisst, es aber auf einer anderen Ebene dennoch entscheidend für sein Leben ist, weil es ihn als Person verändert. Das heißt also, wir sind ja Wesen, die ständig sich verändern in Auseinandersetzung mit den Dingen, die uns zustoßen, die auf uns zukommen, die uns offeriert werden, und ich weiß nicht genau. Ja? Deswegen ist sozusagen Bildung zu reduzieren nur auf das Gedächtnis, und zu sagen, Bildung ist das, Sie kennen diesen berühmten Satz, Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn man alles vergessen hat. Da steckt natürlich ein Körnchen Wahrheit drinnen, und gleichzeitig ist es grundfalsch. Denn Bildung ist nicht das, was übrig bleibt, wenn ich alles vergessen habe, sondern Bildung ist das, was mich als Mensch geprägt hat, auch dann, wenn ich das, was ich sozusagen gelernt habe, im engen Sinn wieder vergessen habe. Das heißt also, wie wir beginnen zu denken, wie wir fühlen, ja, welche Interessen wir entwickeln, was uns am Leben interessiert, welche Berufsperspektiven uns attraktiv erscheinen, was ich im Leben erreichen will, das hängt ja von unzähligen Faktoren ab, und einige dieser Faktoren bestehen eben genau darin, was ich als Kind, als Jugendlicher, als junger Mensch gelernt habe, mehr oder weniger auf sinnige Art und Weise. Das heißt also, ein Kompetenzbegriff, der nur davon ausgeht, ja, was stecke ich rein, was kommt raus, kann der dann das? Vergisst zwei Dimensionen, dass es nicht nur ein Können, sondern es auch eine Lust am Wissen als Wissen gibt und dass es auch ein Lernen gibt, das uns verändert, auch wenn ich hinterher nicht etwas eins zu eins reproduzieren kann. Und wenn Sie sich selber an entscheidende Bildungserlebnisse erinnern, aus Ihrer Schulzeit, ja, dann wird Ihnen weniger im Gedächtnis bleiben, was Sie damals gelernt haben oder was Sie damals gekonnt haben, was Sie heute nicht mehr können. Ja? Ich habe Gleichungen zweiten Grades auflösen können. Ich kann es jetzt nicht mehr. Ich bin trotzdem stolz darauf, dass ich das mal können habe. Ja? Und das hat mich geprägt. Ja? Das hat mich geprägt. Und ich hätte vielleicht nicht den Mut gehabt, das zu studieren, was ich studiert habe, wenn ich nicht dieses Gefühl des Stolzes gehabt hätte. Obwohl ich es jetzt nicht mehr kann, hat es mich geprägt. Und genau solche Überlegungen gehen verloren, wenn ich den Kompetenzbegriff zu eng auffasse. Und wir, gerade in Österreich, fassen ihn meines Erachtens viel zu eng auf. Und das hat ja bei diesen Aufgaben zur Zentralmatura im vergangenen Jahr dazu geführt, dass man seitdem, seit einem Jahr, jetzt nur für das Fach Deutsch, für das Fach Mathematik, für Fremdsprachen könnte man ähnliche Probleme aufwerfen, hat er für das Fach Deutsch etwa dazu geführt, dass wir eine erregte Debatte haben, welche Rolle soll eigentlich Literatur und literarische Kenntnisse, welche Rolle soll literarisches Wissen tatsächlich noch im Deutschunterricht an einer höheren Schule spielen. Nach den derzeitigen Lehrplänen keine mehr. Es ist durchaus möglich, in Österreich in Deutsch mit Auszeichnung zu maturieren, ohne auch nur den Namen, vom Werk reden wir gar nicht, ohne auch nur den Namen eines österreichischen Autors oder einer österreichischen Autorin zu kennen. Denn es ist rein kompetenzorientiert. Er muss nicht Namen können, Namen kann man bekanntlich googeln, ja? Sondern er muss mit Texten umgehen können, egal welche Texte das sind. Ob das jetzt ein Gedicht von Ingeborg Bachmann ist oder ob das eine Werbeeinschaltung eines Internetkonzerns ist, ist völlig egal. Text ist Text und er muss lernen, mit Text umgehen zu können. Und daran sehen Sie den dritten Haken an der Kompetenzorientierung, wenn ich Kompetenzen inhaltsleer definiere und sage, es geht nur darum, dass er mit irgendwelchen Texten sich auseinandersetzt oder mit irgendwelchen Aspekten der Natur sich auseinandersetzt, dann wird die Sache vollkommen beliebig. Und in dieser Beliebigkeit leiden wir heute, und mittlerweile dämmert das auch sozusagen den Vertretern an sich des kompetenzorientierten Unterrichts, und wir haben ja jetzt ernsthafte Debatten darüber, sogar die Bildungsministerin hat bekundet, darüber nachdenken zu wollen, ob es nicht sinnvoll wäre, wenigstens eine kleine Liste literarischer Werke vorzuschlagen, sodass man davon ausgehen kann, dass ein österreichischer Maturant wenigstens weiß, wer Grillparzer war, wer Thomas Bernhard war. Und wenn man über den Tellerrand hinausblickt, ist es vielleicht auch keine Schande für einen österreichischen Maturanten zu wissen, wer Goethe war und wer Shakespeare war. Garantiert ist es zurzeit nicht. Ja, das muss man ehrlich sagen. Aber es ist nur ein Beispiel. Stichwort Autorennamen muss man nicht mehr wissen. Man kann sie ja googeln. Auch darüber findet sich ein Kapitel in meinem Buch. Denn selbstverständlich, und ich wäre der Letzte, der das bestreiten würde, hat sich in unseren Informationssystemen durch die Digitalisierung sehr, sehr viel geändert. Das ist überhaupt keine Frage. Und wir sollen das wissen und wir sollen es genießen, dass wir in einer Art und Weise Zugriff auf Informationen und Daten haben, wie noch keine Kultur vor uns. Nämlich Zugriff im Sinne von, es ist so wahnsinnig leicht geworden. Das heißt nicht, dass wir dort immer Dinge finden, die noch keine Kultur vor uns gewusst hat. Ja? Das stimmt überhaupt nicht. Ja? Also wenn Sie einen guten Artikel in der Enzyklopädie Britannica oder im großen Brockhaus nachgelesen haben, etwa über einen physikalischen Begriff, haben Sie mindestens, meistens sogar Besseres dort erfahren als im entsprechenden Wikipedia-Artikel. Ja? Aber wer hat schon den großen Brockhaus zu Hause? Ja? Und wer fährt schon von Feldkirch in die Nationalbibliothek nach Wien oder nach München, um sich die entsprechenden großen Nachschlagewerke zu Gemüte zu führen? Das war echt mühsam. Ja? Und entlegenere Literatur oder entlegenere Dokumente, entlegenere Aufsätze musste man früher per Fernleihe bestellen, was schon Wochen dauerte, bis man es endlich gelesen hatte. Heute eine Sache von Sekunden. Das ist wirklich großartig. Das ist wirklich großartig. Nur darf uns diese Großartigkeit nicht dazu verführen, zu glauben, nur weil ich Zugriff auf Informationen habe, weiß ich das schon. Ich weiß es deshalb noch lange nicht. Ja? Wir haben so ein bisschen die Tendenz in unserer Zeit, auch darüber habe ich so ein Kapitel geschrieben, und das hat natürlich mit unserer Konsumorientierung zu tun, dass wir so das Gefühl haben, es geht gar nicht so sehr darum, die Dinge zu benutzen und zu gebrauchen. Es geht vielleicht auch nicht einmal so sehr darum, sie zu haben, sondern es geht einzig und allein darum, sie gekauft zu haben. Kaufen sozusagen als Lebensstil. Was ich gekauft habe, darüber verfüge ich. Ja, ob ich es dann benutze oder nicht, ist völlig egal. Ich habe es gekauft, also verfüge ich darüber. Ich kann zum Beispiel ein Buch kaufen und es nie lesen. Aber allein, dass ich es gekauft habe, gibt mir das Gefühl, eigentlich habe ich es gelesen. Denn ich habe es ja auch gekauft. Ja? Kaufen, also kaufen ersetzt gleichsam der Lesen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich muss ja sagen, ich muss ja selbstkritisch sagen, bei mir stehen unzählige ungelesene Bücher zu Hause und ich muss ja jedes Mal, wenn ich bei meinen Büchern vorbeigehe, zu mir sagen, du, das hast du noch nicht gelesen, das bilde nicht ein, du kennst dieses Buch, nur weil du es zu Hause hast. Ja? Das heißt also, diese Unterscheidung müssen wir machen. Und das Zweite, was noch dazu kommt, das heißt, allein zu wissen, ja, ich habe sozusagen über mein Smartphone Zugriff auf Wikipedia, allein dieses Wissen verschafft kein Wissen, ja, sondern das verschafft nur eine Möglichkeit, die ich dann erst realisieren müsste. Und ich weiß jetzt von meinen Studenten, das sage ich manchmal so salopp, ja, und wenn Sie das jetzt nicht verstehen oder wenn Sie von diesem Philosophen noch nie was gehört haben, schauen Sie auf Wikipedia nach als erstes. Also ich bin nicht derjenige, der sagt, also man darf Wikipedia nicht benutzen, ganz im Gegenteil. Es gibt viele gute Artikel und viele schlechte Artikel auf Wikipedia und je aktueller sie sind, umso fadenscheiniger sind sie, weil sie ständig sich verändern, vor allem dann, wenn, wie ich erfahren habe, was ja technisch kein Problem ist und unter sozusagen falschen Namen natürlich auch leicht geht, etwa, was weiß ich, Künstler, Politiker, Schauspieler, Showstars, ihre Wikipedia-Artikel selber schreiben. Und sie werden nichts Schlechtes über sich schreiben. Ja? Dann kommen natürlich kritische Beobachter und verändern diesen Wikipedia-Artikel. Ja? Dann steht einer Woche, steht dann drin, ist ein zweitklassiger Schauspieler. Ja? Nächste Woche korrigiert der das dann wieder selber, da steht er wieder drinnen, ist der bedeutendste Schauspieler des 21. Jahrhunderts. Ja? Und da gibt es ganz Lust, also da muss man schon klar sich darüber sein, verlässlich sind diese Sachen nicht. Aber je weiter es zurückliegt, also wo sich niemand mehr aufregen kann drüber, gibt es wirklich gute Einträge. Überhaupt keine Frage. Aber auch die muss ich erst lesen und auch die muss ich erst verstehen, auch die muss ich erst imstande sein, in einen bestimmten Zusammenhang zu setzen. Denn Wissen, auch Wissen fürs Leben, beginnt für mich dort, wo wir etwas nicht nur als Information oder überhaupt nur als Datensatz vor uns haben, sondern wo wir damit beginnen zu arbeiten, wo wir das durchdenken, wo wir versuchen, das tatsächlich zu verstehen. Und ich denke, dieser Begriff oder diese Kategorie, auch dieses Verfahren des Verstehens, ja, geht bei dieser
sozusagen so ein bisschen großartigen Verlockung. Ja? Du brauchst nichts mehr lernen, du hast alles in deinen Datenbanken, du hast alles auf deinem Handy, du hast alles im Internet, geht verloren. Und das zeigt sich nicht zuletzt daran, und auch da wäre dieses Beispiel, was Herr Köpp am Anfang gebracht hat mit diesen medizinischen landläufigen Irrtümern, das zeigt sich nicht zuletzt daran, dass gerade im Internet natürlich so viele Unsinnigkeiten kursieren wie noch nie zuvor auf der Welt. Und man muss schon sehr viel von einer Sache verstehen, um eine Unsinnigkeit als Unsinnigkeit zu erkennen. Also etwa, Ernährungsprobleme hat es früher nicht gegeben. Wie ich Kind war, hat es geheißen, gegessen wird, was auf den Tisch kommt. Ja. Da hat niemand nachgedacht, ist das jetzt gesund, kann man eine Allergie entwickeln, soll man das nehmen oder nicht? Nein, weil einfach viel zu wenig da war, um darüber nachzudenken. Und Informationen darüber, richtige Ernährung, falsche Ernährung, da gab es vielleicht ein Handbuch, ja, neben dem Rezeptbuch. Und das war's. Jetzt haben Sie tausende Einträge zu einem und demselben Thema, richtige Ernährung. Tausende Einträge, die einander widersprechen. Das heißt, Sie können auf der einen Seite so viel wissen als nie zuvor und merken, wenn Sie nicht wirklich ein fundiertes, grundlegendes Wissen in dem Sinn haben, dass Sie verstanden haben, worum es hier eigentlich geht, dass Sie diese tausenden Eindrücken relativ hilflos gegenüberstehen. Weshalb sozusagen mein Plädoyer wäre, und auch das halte ich für einen ganz entscheidenden Aspekt dessen, was wir Wissen fürs Leben nennen können. Mein Plädoyer wäre, dass wir diese digitalen Medien und diese ungeheure Informationsvielfalt, die uns jetzt zur Verfügung steht, nur dann wirklich nützen können, wenn wir ein wirklich gutes, grundlegendes Wissen in den Schulen vermittelt bekommen haben. Ein Wissen, das ein Verständnis für die verschiedenen Formen der Welt in uns imstande war zu erwecken. Das heißt also, ein Prinzip, und ich glaube, das wäre der eigentliche Paradigmenwechsel, der notwendig wäre. Natürlich ist es nicht sehr sinnvoll, junge Menschen zusammenhanglose Dinge auswendig zu lernen, Formeln auswendig lernen zu lassen, physikalische Gesetze auswendig lernen zu lassen, Dichternamen auswendig lernen zu lassen. Ja? Das vergisst man und hat nicht einmal sich als Person verändert dabei. Aber wichtig wäre es sozusagen, dass junge Menschen lernen, nach welchen Prinzipien funktionieren zum Beispiel unsere Wissenschaften. Was sind die grundlegenden Prinzipien der Physik, nach denen wir sozusagen noch im aktuellen Stand der Dinge uns die physikalische Welt oder die subatomare Welt oder den Kosmos vorstellen. Was wissen wir hier einigermaßen sicher? Wo gibt es interessante Theorien, die einander auch widersprechen? Was forschen die im CERN? Was wollen die eigentlich herausfinden? Warum interessiert das so viele Menschen, obwohl es mit unserem Leben überhaupt nichts zu tun hat? Ja, irgendwann einmal wird es vielleicht einen Quantencomputer geben, der vielleicht unser Leben verändern wird oder auch nicht. Aber im Grunde geht es sozusagen um diese faustische Neugier herauszufinden, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und erst wenn ich solche sozusagen Grundlandkarten des Wissens gezeichnet habe, ja, und ungefähr eine Ahnung habe, wie diese verschiedenen Disziplinen, Wissenschaften, Zugangsweisen zur Welt wirklich von den harten Naturwissenschaften bis zur Psychologie und den Sozialwissenschaften funktionieren. Erst wenn ich einmal im Prinzip begriffen habe, wie zum Beispiel Statistik funktioniert, ja, erst dann kann ich Menschen mit schönen Tortendiagrammen konfrontieren und sie werden davon nicht geblendet werden. Ja. Es ist ja sozusagen ein ähnliches Beispiel populärer Irrtümer, wie Sie es in der Medizin genannt haben. Gibt es auch unzählige Bücher jetzt von Mathematikern, wie sehr wir durch Statistiken manipuliert werden können und verführt werden können, weil wir einfach zu wenig Ahnung haben, was eine Statistik tatsächlich bedeutet, ja, und was statistische Wahrscheinlichkeit bedeutet oder was Korrelation im statistischen Sinn bedeutet und dass Korrelation nicht dasselbe ist wie Kausalität. Ja. Da gibt es das berühmte Beispiel, das man festgestellt hat im Burgenland, dass in der Tat sozusagen in den Monaten, in denen die Geburtenhäufigkeit dramatisch zunimmt, auch die Präsenz von Störchen dramatisch zunimmt. Ja? Was eindeutig dafür spricht, dass die Störche die Kinder bringen. Ja? Das ist eine eindeutige Korrelation. daran sieht man, dass es zwar eine Korrelation ist, die statistisch nachgewiesen werden kann, aber diese Korrelation hat unterschiedliche Unterschiede, ja, hat unterschiedliche Ursachen. Ja. Nämlich das Paarungsverhalten der Menschen richtet sich nach bestimmten jahreszeitlichen Gegebenheiten und die Züge der Störche ebenfalls und zufällig fallen die zusammen. Ja. Was in mythologischen Vorzeiten vielleicht wirklich zu diesem Märchen Anlass gegeben haben mag, dass die Störche die Kinder bringen, statistisch ist es signifikant. Ja? Aber eine Kausalität kann ich davon nicht ableiten. Und so haben wir unzählige Korrelationen, die wir feststellen können, und wir interpretieren automatisch sofort eine Kausalität hinein, die nicht da sein muss, sondern die erst durch andere Faktoren abgesichert werden müsste. Also auch hier ein Plädoyer dafür, Grundprinzipien dieser Methoden, Methodenkompetenz, ja, Grundprinzipien statistischer Methoden sozusagen zu unterrichten und versuchen, gemeinsam zu begreifen, um dieser Welt, der wir ausgesetzt sind, die ja voll ist von Statistiken, wie Sie wissen, einigermaßen souverän gegenüberstehen zu können. Dritter Gesichtspunkt, der auch ein bisschen mit der Digitalisierung, oder weiterer Gesichtspunkt, den ich hier anschneide, der auch ein bisschen mit der Digitalisierung zu tun hat, Stichwort leidgeprüft, wie wir sind, Stichwort Analphabetismus. Ich habe ein Kapitel in diesem Buch, das nennt sich Leselust und Leseleid, und das hat den wahrscheinlich wirklich etwas sehr spitzen und provozierenden Untertitel Analphabetismus als geheimes Bildungsziel. Ich unterstelle natürlich keinem Bildungsminister, dass er Analphabeten produzieren will. Ja? Aber es ist Folgendes zu bedenken. Ich weiß jetzt nicht, ob diese Statistik stimmt. Ja? Das haben wir schon erst eine Statistik. Ja? Vor allem ist es schwierig, wenn man über Statistiken spricht, die Resultat von Untersuchungen sind, die wir jetzt machen, und dann versucht, das zu vergleichen mit dem, wie es vor 100 Jahren war. Ja? Sie kennen das Problem, wie stelle ich fest, ob ein Schulsystem vor 50 oder 100 Jahren besser war. Ja? Wir haben ja damals nicht mit denselben Methoden untersucht, wie wir heute untersuchen. Ich kann das nur sehr vorsichtig rückschließen. Aber wie auch immer, Sie kennen diese berühmte Statistik, die nach jedem PISA-Test wieder auftaucht, oder nach jedem Lesetest auftaucht, dass angeblich oder wirklich bis zu 25% der 15-Jährigen in Österreich sogenannte funktionale Analphabeten sind. Das heißt, nicht sinnerfassend lesen können. Das heißt, sie können Worte identifizieren, im Rahmen eines bestimmten eingeschränkten Wortschatzes. Sie können Sätze nicht mehr sinnerfassend lesen. Das heißt, Sie können Schlagzeilen lesen von Boulevardzeitungen. Die Vorarlberger Nachrichten wären wahrscheinlich schon zu schwierig dafür. Aber Sie können sozusagen die Artikel dann dazu nicht mehr lesen. Funktionaler Analphabetismus. Ja? 25%. Ein Bildungshistoriker glaubte feststellen zu können, ich kann es jetzt nicht nachweisen, wie er das gemacht hat und wie plausibel das ist, aber es klingt gut, glaubte feststellen zu können, dass im Deutschen Kaiserreich des Jahres 1910, also genau vor 105 Jahren, die Rate der funktionalen Analphabeten bei 0,5% gelegen sei. Das weiß man deshalb unter anderem, weil man ja damals, gerade sozusagen in der Vorbereitung zum Ersten Weltkrieg, zum ersten Mal systematische Tests, Lesetests, Intelligenztests gemacht hat bei den zu rekrutierenden Soldaten. Ja? Das heißt, dass man zum ersten Mal außerhalb der Schule noch einmal getestet, was die in der Schule gelernt haben oder auch nicht gelernt haben. Also man hat statistisches Material, das muss man jetzt hochrechnen. Ja? Und jetzt dann sage ich, wenn es wirklich stimmen sollte, dass wir durch die ganze moderne Bildungspolitik, durch die ganz modernen Bildungsreformen, durch die ganze moderne Lesedidaktik, an der wir seit 100 Jahren forschen, es geschafft haben, die Analphabetenrate von 0,5% auf 25% zu steigern, ja, dann weiß ich nicht, was man dazu sagen soll. Ja? Entweder ist das die Bankrotterklärung unserer Bildungspolitik oder man sagt, es ist ein Riesenerfolg, weil das war das Ziel. Ja? Und jetzt muss man natürlich schon noch einiges bedenken. Also es mögen sein, dass beide Zahlen, sowohl die 25% heute als auch die 0,5% vor 100 Jahren, dass die übertrieben waren. Weil etwa zum Beispiel bei diesen Rekruten Mädchen und Frauen nicht mitgetestet worden sind. Ja, die sind ja nicht eingezogen worden damals. Ja, dass man weiß nicht, wie der Schulerfolg von Mädchen war. Also diese Zahlen mögen vielleicht sozusagen ein bisschen ungenau sein. Aber man muss schon natürlich sich klar darüber werden, und ich bin der Letzte, der, wenn es diese Analphabetenrate geben sollte, ausschließlich den Schulen und den Lehrern die Schuld dafür zuschreiben möchte. Ja? Ich glaube, es gibt eine ganze Reihe von gesellschaftlichen Bedingungen, die genauso mitverantwortlich sind, wie vielleicht eine schlechte oder falsche Lese- und Schreibdidaktik. Die mag es auch geben. Ja? Wir haben gerade in Deutschland zurzeit eine ganz heftige Diskussion, ich weiß nicht, ob Sie die verfolgen oder verfolgt haben, weil es ein Ministerpräsident eines deutschen Bundeslandes, nämlich der Ministerpräsident, der Bildungsminister, also Kultusminister heißen die Bildungsminister in Deutschland, der Kultusminister von Mecklenburg-Vorpommern, der selber ausgebildeter Altphilologe ist, es gewagt hat, die Rechtschreibkenntnisse in seinem Bundesland einem objektiven Test zu unterziehen. Ich habe gar nicht gewusst, dass in anderen Bundesländern in Deutschland das nicht gemacht wird, prinzipiell nicht gemacht wird. Ja. Und als diese Ergebnisse publiziert worden sind, war völlig klar, warum die nicht gemacht werden, weil die Ergebnisse waren katastrophal. Katastrophal. Nach 9 Jahren Unterricht können bis zu 80% der deutschen Kinder auch nicht annähernd einigermaßen korrekt rechtschreiben. Das, was auf die Lesefähigkeit natürlich auch Auswirkungen hat, versteht sich von selbst. Und jetzt gibt es eine hochheftige Debatte darüber, sollen die anderen Bundesländer das auch testen? Die Bayern sagen, ja, kein Problem, machen wir. Alle anderen sagen eher lieber nicht. Ja, man weiß schon, warum. Und das Zweite ist, was macht man dagegen? Ja, was ist die Ursache dafür, dass gerade die Erziehung in der Muttersprache, und Mecklenburg-Vorpommern hat nicht allzu viele Migranten, also die Standardausrede, die man in Österreich immer sagt, das sind die Migranten, die auch hier nicht stimmt, stimmt dort noch viel weniger, es sind die Muttersprachler, die ihre eigene Sprache nicht mehr beherrschen. Was macht man da? Und was ist sozusagen schuld daran? Ja? Und dort ist sozusagen eine der Thesen, ich weiß nicht, wie weit das in Österreich verbreitet ist, ich höre da von Grundschullehrern immer unterschiedliche Positionen, dort ist eine der Thesen, dass die in Deutschland schon lange praktizierte Methode, dass die Kinder nach dem Gehör schreiben lernen und nicht sozusagen, indem ihnen korrekt gezeigt wird, wie man ein Wort schreibt, dass das zu dieser Rechtschreibschwäche führt, weil sie die einmal falsch eingelernten Wörter nie wieder loskriegen. Ja? Und es ist den Lehrern ja in Deutschland bis zur 3. Klasse verboten, die Schüler zu korrigieren, denn das könnte die jungen Seelen traumatisieren. Ja? Also man darf nicht sagen, also wenn du nach dem Gehör, ja, jetzt weiß ich nicht, wie ein Vorarlberger ein Kind das Dialekt spricht, wenn es noch ein Gehör schreibt, was dann rauskommt, und man darf es nicht korrigieren. Ja? Nach dem Gehör steht es halt so da. Ja? Und man hat auch sozusagen, dann haben auch Hirnforscher sich eingeschaltet, Sie kennen vielleicht Manfred Spitzer und andere, die hier sehr kritische Positionen haben, und die haben festgestellt, dass diese in diesen frühen Jahren, ja, zwischen dem 5. und 8. Lebensjahr, eingeübte falsche Schreibweise, auch dann, wenn man es besser weiß, später nicht mehr korrigiert werden kann, weil sich das sozusagen in den Hirnstrukturen gleich so festgesetzt hat. Denn das ist ja die Phase des Lernens, weil das Hirn plastisch ist in dieser Zeit. Und wenn ich hier mutwillig sozusagen das Falsche nicht nur zulasse, sondern sogar befördere, darf ich mich dann irgendwann nicht wundern. Das heißt also, es mag schon sein, dass solche falschen Didaktiken wirklich auch dazu geführt haben, dass wir jetzt mit diesen Schwächen im Umgang mit der eigenen Sprache zu tun haben. Aber ich denke, es geht noch tiefer. Es hat schon auch damit zu tun, das ist uns vielleicht noch nicht so bewusst, vor allem den Älteren unter uns, die anders sozialisiert und anders aufgewachsen sind. Wir haben vorhin beim Café darüber gesprochen, es ist uns nicht so bewusst, dass unsere Kultur sich radikal verändert hat. Die Kultur vor 1970, vor 1960, ja, war in der Tat wirklich im Wortsinn eine Schriftkultur gewesen, ne? Wie sie sich seit dem 18. Jahrhundert entwickelt hat. Und Schriftkultur hieß, dass alle relevanten Informationen und alle relevanten Kommunikationsakte über Schrift, über Literatur, über Sprache abgelaufen sind. Ja? Es gab keine Bilder, es gab kein Fernsehen, es gab kein Kino, es gab kein Internet, es gab keine Computer, es gab keine Videos, es gab keine Symbole, ja, also keine Icons. Wenn man etwas sagen wollte, musste man es aussprechen. Wenn man jemanden erreichen wollte, der nicht vor einem saß, musste man ihm schreiben. Es gab keine andere Möglichkeit. Wenn man über die Welt etwas erfahren wollte, musste man es lesen. Es gab keine andere Möglichkeit. Das ist Schriftkultur. Und es gibt diese wunderbaren Theorien, also ich liebe sie, dass natürlich jede Kultur darauf angewiesen ist, sozusagen als junge Menschen erzogen werden, auch in dem Sinne, dass sie etwa lernen, wie man empfindet. Ja, Gefühle sind ja auch Resultat von Erziehung, von Bildung, werden auch gebildet. Ja. Wie lernte ein junger Mensch, ein junger Mann, eine junge Frau im ausgehenden 18. Jahrhundert, wie man zu lieben hat, zum Beispiel. Ja. Was man zu empfinden hat, wenn man jetzt dann plötzlich einen anderen, des anderen Geschlechts oder auch des gleichen Geschlechts, das hat es früher auch gegeben, gegenübersteht und das entflammt einem irgendwie. Ja. Wie artikuliert man diese Empfindungen? Was tut man dann? Was sagt man da? Ja, wie reagiert man da? Wo lernt man das? Ja, und Sie wissen genau, damals lernte man das, indem man Liebesromane las. Heute lernt man es, indem man sich einen Porno anschaut. Ja, das ist der Unterschied. Natürlich, ja. Und es hat natürlich das eine wie das andere Vor- und Nachteile. Ja, diejenigen, die Liebesromane gelesen haben, wussten, wie sie jetzt zu empfinden haben. Ja, wie sie jemanden eine Liebeserklärung beeindrucken können. Ja, wie man einen Liebesbrief schreibt. Ja, Briefromane waren sozusagen der Knüller dieser Zeit. Ja, die sind heute fast unlesbar geworden. Ja. Briefromane, wo junge Frauen, junge Männer, denken Sie an Goethes Werther, ein Briefroman, ja, sozusagen ihre ganzen Emotionen in Briefform ausschütten. Das heißt, man wusste genau, wie man zu empfinden hat. Ja. Aber man wusste natürlich nicht, wie die Sache geht. Das hat einem trotzdem noch keiner gesagt. Ja. Und pornografische Literatur in dem Sinn gab es zwar, aber nur schwer zugänglich. Heute würde ich sagen, es ist umgekehrt. Jeder 13-Jährige weiß heute über alle Varianten des Geschlechtsverkehrs Bescheid. Aber was Liebe ist, wie man empfindet, wie man diese Empfindungen artikuliert, ja, welchen Variantenreichtum eigentlich seine eigene Sprache ihm zur Verfügung stellte, um seine Gefühle zu äußern, wenn er diese Sprache beherrschte, das alles weiß er nicht. Er kann nur immer ein und dasselbe sagen: Das ist geil. Ja? Mehr geht nicht mehr. Ja? Daran merken Sie, es geht nicht darum, eine Kulturtechnik oder eine Kultur gegen eine andere auszuspielen, sondern wir müssen uns angewöhnen, gerade auch wenn es um Fragen geht, darum, Wissen fürs Leben. Was müssen wir fürs Leben wissen? Was müssen wir lernen? Ja? Was lohnt es sich noch zu lernen? Wir müssen sozusagen Gewinn- und Verlustrechnungen aufmachen. Aber was ich eigentlich, sozusagen der Gedanke, den ich eigentlich verbinde, ist natürlich derjenige, dass im Gegensatz zu dieser Schriftkultur, wo man alles, was man über die Welt wissen wollte, was man über sich wissen wollte, was man über den anderen wissen wollte, nur in Form von Literatur, von Sprache, von Text zur Kenntnis nehmen konnte. Und deshalb musste jeder, der sich für irgendwas interessiert hat, lesen können. Das gilt heute nicht mehr. Das gilt einfach nicht mehr. Wir sind wieder zum Teil auf höchstem technischen Niveau eine Bildkultur. Das heißt also, es genügt, relevante Informationen über die Welt zu bekommen, indem ich Bilder anschaue. Es genügt einfach nur, die Schlagworte zu entziffern, die unter den Bildern stehen, und ich weiß ungefähr, worum es geht. Ich muss, wenn ich Emotionen mitteilen will, niemandem mehr einen Liebesbrief schreiben. Eine SMS genügt. Ich muss dort nicht einmal mehr reinschreiben, ich liebe dich. Ja? Denn auf meinem Handy gibt es das Symbol des roten Herzels. Das rote Herz steht für Liebe und das schicke ich weiter. Das heißt also, es ist überhaupt kein Problem, dass jemand, der in dem Sinn funktionaler Analphabet ist, am sozialen und auch am geistigen Leben unserer Zeit zumindest in rudimentärer Form teilnehmen kann. Früher wäre er ausgeschlossen gewesen. Ja? Früher hätte er nichts verstanden. Früher hat er einen Liebesbrief bekommen und kann nicht lesen. Er weiß nicht, was dort steht. Ja? Heute kriegst du ein Herzl, schickst du ein Herzl zurück. Ja? Ist kein Problem. Das heißt also, und auch das ist ja ganz interessant. Es ist ja nicht, sozusagen, wir wären ja nicht die erste Kultur, die keine Schriftkultur oder die nicht in erster Linie Schriftkultur wäre, sondern in hohem Maße eben von Bildern geprägt ist. Wir wissen, dass sozusagen vor Erfindung der Schrift die Menschen sich auch über Symbole verständigt haben. Wir wissen, dass auch nach Erfindung der Schrift die Schrift und das Lesen können sehr lange, eben bis zum 18. Jahrhundert, beschränkt war auf eine ganz schmale Schicht. von Menschen und die anderen Menschen ihre Informationen entweder über das Ohr bekommen haben, in denen ihnen erzählt worden ist, in denen gepredigt worden ist, oder sie haben es über Bilder bekommen. Ja? So manche Kirchenausmalungen, Kreuzwege, die Leidensgeschichte Christi, die Leidensgeschichte der Heiligen, die sie sozusagen in jeder Kirche noch immer finden, trugen ihren Namen Biblia Pauperum. Die Bibel der Armen, die nicht lesen können. Ja? Aber die kriegen die Heilsgeschichte auch als Bild mitgeliefert. Ja? Das heißt, ganz neu ist das nicht. Stichwort Mittelalter. Das Mittelalter hat noch eine Überraschung für uns bereit. Das ist ja das Schöne an der Geschichte. Sie zeigt, dass vieles, was wir für unser ureigenstes Problem halten, das nur uns trifft und uns das Leben so schwer macht, das war alles schon einmal da. Sie kennen diesen berühmten Satz aus den Sprüchen Salomos, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Es gibt schon ein bisschen was Neues, aber nicht so viel, wie manche sagen. Zum Beispiel diese Debatte, die wir jetzt haben, ja, gehört es zu den relevanten Kulturtechniken, dass man beides kann, lesen und schreiben? Oder könnten wir auf das Schreiben nicht verzichten, denn es genügt einer Tastatur zu bedienen? Ja, in Finnland hat man zum ersten Mal, also das erste Land, das ab 2016, also ab nächstes Jahr, die Schreibschrift in den Grundschulen abschafft. Also die Kinder lernen dort nicht mehr mit der Hand zu schreiben. Denn man sagt, also die moderne Kulturtechnik ist der Computer und viel wichtiger ist es, dass eine Tastatur, ihr Smartphone lernen zu bedienen, denn wir kommunizieren in der Regel über Tastaturen und nicht über Handschriften. Darüber kann man jetzt wirklich streiten, ja? Da kann man sehr lange debattieren und debattieren auch sehr viele darüber. Aber in der Tat muss man sich darüber klar werden, dass es diese Trennung von Lesen und Schreiben schon einmal gab, nämlich im Mittelalter. Es gab im Mittelalter tatsächlich Menschen, die lesen konnten, aber nicht schreiben. Denn man kann ja lesen lernen, ohne selbst schreiben zu können. Man muss nur die Buchstaben identifizieren und dann üben. Ja, das kann ich. Ja? Und das, sehr viele vor allem sozusagen aus aristokratischen Kreisen, Ritter, Adelige, die aus irgendwelchen Gründen sich nicht nur für Turniere und Schlachten und Kreuzzüge interessiert haben, sondern zum Beispiel auch für Literatur, haben zumindest lesen gelernt. Ja? Es gibt ein berühmtes Epos von Hartmann von Aue, einen ganz wichtigen mittelalterlichen, mittelhochdeutschen Dichter. Das beginnt mit dem Versen, ich habe es einmal auf Mittelhochdeutsch können, ein Ritter so gelehrt was, dass er in den Burchen lass. Ein Ritter war so gelehrt, dass er lesen konnte. Ja, das war was ganz Außergewöhnliches. Aber schreiben konnte er nicht. Ja. Umgekehrt, auch das glaubt man ja nicht, gab es Menschen, die schreiben konnten, unter Anführungszeichen, aber das, was sie geschrieben hatten, nicht lesen konnten. Ja. Nämlich die meisten Mönche, denen wir diese wunderbaren mittelalterlichen Abschriften der Bibel verdanken, diese illuminierten Handschriften, die heute noch jede Klosterbibliothek zieren. Ja? Die meisten Mönche, die das geschrieben haben, haben das nicht lesen können. Sie haben einfach ganz exakt abgemalt, was das Vorbild war. Abgemalt, sie haben Buchstaben abgemalt. Ja? Böse Zungen sagen, die sollten das auch nicht lesen, was sie geschrieben haben. Weil in der Bibel natürlich auch Dinge stehen, die man eigentlich nur ungern einer größeren Öffentlichkeit bekannt gemacht hat. Ja? Damals im Mittelalter. Das heißt also rein technisch, kulturtechnisch können diese Prozesse des Lesens und Schreibens getrennt werden. Und wenn man das weiß, ja, dann weiß man auch, dass wir jetzt einer sehr, sehr interessanten, intensiver und problematischen Diskussionen entgegengehen, ob wir wieder zu einer Kultur werden wollen. Ja? Ob wir wieder zu einer Kultur werden wollen, in der Lesen nur eine Fähigkeit unter anderem ist, eine Kompetenz unter anderem. Vielleicht wird man in 100 Jahren dann wieder von jemandem sagen, nicht mehr ein Ritter so gelehrt war, sondern, was weiß ich, ein Bürger war so gelehrt, dass er sogar Bücher lesen konnte. Ja? Alle anderen haben sich nur noch sozusagen mit rudimentären Texten beschäftigt. Und gleichzeitig müssen wir uns darüber klar werden, dass wir natürlich in eine Bildkultur hineingewachsen sind, dass das Bild in all seinen Erscheinungsformen, ja, als stehendes Bild, als laufendes Bild, als bewegtes Bild, als Film, als kurzer Film, als langer Film, wie auch immer, dass das Bild in einer Art und Weise unsere Sicht der Welt dominiert, wie das noch nie vorher der Fall war. Ich habe mal bei einer anderen Gelegenheit, dann komme ich eh schon zum Schluss, ich rede schon viel zu lang, bei einer anderen Gelegenheit darüber nachgedacht, da ging es eigentlich um das Wissen fürs Leben, ja, und die interessante Frage von Schönheitsoperationen. Ja. Sie wissen ja, das nimmt zu, Schönheitsoperationen aller Art, und da taucht natürlich irgendwann mal die Frage auch auf, erstens, warum dieser neue Trend, und zweitens, nach welchen Idealvorstellungen lässt sich eine Frau oder ein Mann operieren? Ja? Wie kommt auf diese Bilder der idealen Nase, des idealen Busens, der sozusagen idealen Proportionen, der idealen Hinterbacken, wie kommt er da drauf? Ja? Und da habe ich das Gedanken, und natürlich die Antwort ganz einfach, das sind die Vorbilder. Ja, das sind die Vorbilder. Also man kann ja nicht über die Straße gehen, ohne dass man nicht angegrinst wird von wunderschönen Menschen aller Art. Und gleichzeitig, und das ist echt ein Problem für Schönheitschirurgen, sind ja alle diese Bilder, die wir sehen, digital manipuliert. Ja? Und die Schönheitschirurgen müssen dann ihren Patientinnen und Patienten klar machen, ich kann das nicht. Ja, ich kann nicht an einem lebendigen Busen die Formen erzeugen, die ich digital an jedem Foto erzeugen kann. Ich habe einmal gesehen, wie Claudia Schiffer wirklich ausschaut. Und dann daneben sozusagen die Bilder von ihr. Ihre Beine sind in der Regel durch digitale Bearbeitung um 10 bis 15 cm länger gemacht. Man kann schon, manche Frauen lassen das, ja, Beine brechen und ein Zwischenstück. Ja. Aber 15 cm ist auch für einen Schönheitschirurgen vom Bodensee eine ziemliche Herausforderung. Und da habe ich, und das wollte ich eigentlich Ihnen sozusagen noch mitgeben, und da habe ich mir das Gedankenexperiment überlegt, wie viel sozusagen Vorbilder im Wortsinn des Wortes, das heißt, wie viel Abbildungen schöner Menschen, wo er dann das Gefühl entwickeln könnte, ich bin so hässlich, ich will so werden wie der, ich will so aussehen wie die. Ja? Wie viel solche Bilder hat eigentlich ein mittelalterlicher Mensch gesehen? Und dann kommt man drauf, fast keine. Fast keine. Man kann sich das ja kurz ausrechnen. Es gab vielleicht im Dorf, wo er gelebt hat, oder in einer kleinen Stadt, ein paar schöne junge Frauen, meistens aus besseren Ständen, die nicht abgearbeitet waren und deshalb sich pflegen konnten. Dann gab es vielleicht, wenn er das Glück hatte, mal ins Rathaus zu kommen oder in ein bürgerliches Haus zu kommen, das eine oder andere Porträt von jungen, schönen Menschen. Aber auch das war schon relativ selten. Und dann hat er natürlich noch die Gelegenheit gehabt, in die Kirche zu gehen. Und dort hat er, wenn er Glück hat, nur eine schöne Frau gesehen, nämlich Maria, Mutter Gottes. Ja? Alle anderen Gestalten in der christlichen Ikonografie sind nämlich nicht schön. Ich weiß nicht, ob Sie das schon vergegenwärtigt haben. Warum? Weil das Christentum eine Religion des Leidens ist. Und Leidende darzustellen, widerspricht dem Ideal einer makellosen Schönheit. Ja? Die Märtyrer, ja? Den einen wird die Haut abgezogen, ja? Die andere wird über ein Rad geflochten, den dritten werden die Knochen zerbrochen. Ja? Der Einzige, der es geschafft hat, gequält zu werden und trotzdem schön zu bleiben, ist der heilige Sebastian, ja? Der immer sozusagen als makelloser Jüngling, weil er ein dickes Vorbild hat, dasteht, vom Pfeilen durchbohrt. Aber ansonsten haben sie so... Der Philosoph Hegel hat darauf aufmerksam gemacht, ja, dass diese christlichen Darstellungen eigentlich immer leidende und damit tendenziell unansehnliche, gequälte Menschen zeigen, bis hin zu Jesus Christus selber. Ja. Also verglichen mit griechischen Göttern und so wie griechische Götter in ihrer Schönheit dargestellt worden sind, wenn sie sich dann diese berühmten Kruzifixe der abendländischen Malerei ansehen, das ist ein gemarterter, ja, entstellter Körper und kein Strahlemann oder gar Superman. Das heißt also, wenn man sich das als Gedankenexperiment vor Augen hält, ja, wie reagiere ich auf mich selber, Selbstkompetenz, ja, mein Aussehen, wenn ich mein ganzes Leben vielleicht zwei oder drei Menschen gesehen habe oder Bilder gesehen habe, wo ich das Gefühl haben könnte, sieht besser aus als ich. Ja? Zwei oder drei. Und heute wir in einer Situation sind, wo ich 1000 am Tag sehe, wo ich das Gefühl haben muss, sieht besser aus als ich, dann können Sie ermessen, in welcher ganz anderen kulturellen, ikonologischen und seelischen Lage wir heute sind, als noch vor 600 oder 700 Jahren. Und das führt mich sozusagen zum letzten Punkt meines Buches. Und das ist gleichzeitig schließt sich hier der Kreis, nämlich es korrespondiert mit dem Titel der gesamten Veranstaltung, Wissen fürs Leben. Da mache ich mir Gedanken darüber, welches Wissen ist wirklich nützlich. Denn es gibt ja eine ganz zentrale Diskussion darüber, was müssen wir eigentlich noch wissen? Genügt es, sozusagen nur das zu lernen und nur das jungen Menschen mitzugeben, was ihnen hilft, ihre unmittelbaren Lebensprobleme zu bewältigen? Sie erinnern sich, vor wenigen Wochen, Monaten, ist das jetzt schon her, hat eine junge deutsche Abiturientin, heißt das in Deutschland, Maturantin, würden wir sagen, durch eine kleine Twitter-Nachricht die ganze deutsche Nation in Aufregung versetzt. Sie hat nämlich geschrieben, sie hat in der Schule gelernt, Gedichte in 4 Sprachen zu interpretieren, aber sie kann keine Steuererklärung ausfüllen. Und sogar die deutsche Bildungsministerin hat sich bemüßigt gefühlt, darauf zu reagieren und so einen Rundruf zu starten, ob es denn wirklich so ist, dass in deutschen Gymnasien die Menschen so lebensuntüchtig ausgebildet werden. Ich frage mich erstens, ob die wirklich in 4 Sprachen Gedichte interpretieren kann. Also weiß jetzt nicht, ob das deutsche Abitur noch dieses Niveau hat. Ich frage mich zweitens, ob es wirklich das Hauptproblem einer 17-Jährigen sein soll, wie fülle ich eine Steuererklärung aus? Ja? Also ich habe lange gebraucht, bis ich in die Lage kam, Steuererklärungen ausfüllen zu müssen. Ja? Das heißt also, daran sehen Sie schon, wie interessant es ist, darüber nachzudenken, was braucht ein junger Mensch wirklich? Ja? Es klingt so lebensnah, lebenspraktisch, Steuererklärungen, ja? Überhaupt noch eine Steuerreform, das Wichtigste auf der Welt. Ja? Ist es wirklich das Wichtigste auf der Welt? Ja? Und wird sozusagen die Art und Weise, wie wir heute Steuererklärungen ausfüllen, noch dieselbe sein in 10 Jahren? Oder hat es schon wieder 5 Steuerreformen gegeben? Ja? Das ist das eine. Das andere ist, was ich Ihnen vorhin erzählt habe, ja? Wenn man jetzt in einen Lehrplan reinschreiben würde, ne, die Schüler sollen ein bisschen lernen über mittelalterliche Lebensgewohnheiten, Ikonografie des Mittelalters, würde jeder moderne Bildungstheoretiker sagen, sinnlose Kompetenzen. Mittelalter geht das nichts mehr an. Ja, wir leben heute, wir leben in der Zukunft. Wir müssen uns verstehen, wir müssen unsere Probleme lösen. Ja. Und jetzt sage ich, diese Geschichten aus dem Mittelalter sind aus 2 Gründen interessant. Erstens, sie sind an sich interessant. Es kann interessant sein, vergangene Kultur, uns fremd gewordene Kultur, die trotzdem aber zu unserer eigenen Geschichte gehören, ja, einfach kennenzulernen, da ein bisschen herumzulesen. Von Umberto Eco, dem berühmten Philosophen, Medievisten, also Mittelalterforscher und Romancier, Sie kennen vielleicht den Namen der Rose oder haben den Film gesehen, der ist einmal gefragt worden, also warum er so viel über das Mittelalter schreibt und nicht über seine Zeit, in der er doch lebt, die doch viel wichtiger ist. Die Probleme in Italien, Berlusconi, was der Teufel, was alles damals anstand. Und Umberto Eco hat einen klassischen Satz gesagt, den werde ich nie vergessen, finde ich großartig. Er hat gesagt, wissen Sie, die Gegenwart kenne ich nur vom Fernsehen. Das Mittelalter kenne ich aus erster Hand, weil er dort die authentischen Texte gelesen hat. Ja? Wirklich das, was die Menschen damals geschrieben und gedacht haben. Ja? Das Fernsehen kann uns alles Mögliche zeigen. Einen Stinkefinger, wie wir wissen, der kein Stinkefinger war, aber irgendwie doch einer war. Ja? Das heißt also, ich plädiere dafür, diesen Begriff des Wissens im Zusammenhang mit dem, was heißt es fürs Leben lernen, weit zu fassen. Wirklich weit zu fassen. Wir wissen nie, welches Wissen wir einmal brauchen können. Wir wissen nie, welches Wissen einmal sozusagen uns tatsächlich dienlich sein kann, in einem umfassenden Sinn des Wortes. Aus dem Grunde wäre ich gegen eine Verengung des Wissens nur auf jene Fähigkeiten und Kompetenzen, die unserer unmittelbaren Gegenwart und unserer unmittelbaren Arbeitsmarktsituation zu gehorchen scheinen. Und das Zweite ist, ich plädiere halt, gerade meine Beispiele sollten es auch zeigen, sehr wohl dafür, dass es so viel Interessantes, Aufregendes, Schönes gibt in unserer Welt, das allein kennenzulernen und sich davon vielleicht berühren zu lassen, vielleicht beeinflussen zu lassen, wenigstens inspirieren zu lassen in die eine oder andere Richtung hin, so wertvoll sein kann, dass ich es wirklich für eine Verarmung hielte, wenn wir diese Möglichkeiten, dass junge Menschen mit den großen Dokumenten unserer Geschichte, unserer Kultur, unserer Kunst, unserer Musik, sozusagen unserer Wissenschaften konfrontiert werden, ich würde es für eine entsetzliche Verarmung halten, wenn das unter einem vermeintlichen Hinblick auf das nur Nützliche sozusagen gestrichen werden würde. Oder um abschließend noch einmal diese junge deutsche Abiturientin, die sich in diesem Twitter, in dieser Twitter-Nachricht Naina genannt hat, noch einmal zu zitieren: Steuererklärungen kommen und gehen, Gedichte aber bleiben. Ich danke Ihnen. Thank you.